Normalerweise lebt ein Mann mit einer Frau zusammen oder ein Mann mit einem Mann oder eine Frau mit einer Frau. Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Wobei es hier auch die Möglichkeit gäbe, dass ein Mann mit drei Frauen oder eine Frau mit fünf Männern zusammenlebt. Aber während die ersten drei Partnerkonstellationen gemeinhin akzeptiert sind, würden die beiden letztgenannten doch eher zu Stirnrunzeln oder mehr führen. Monogamie ist eben das vorherrschende Konzept und nicht nur das, es ist auch unser Tagesthema und jetzt sogar Thema unseres Statistikgesprächs mit der Radiowissen-Statistikerin Katharina Schüller, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Ich weiß, dass aktuell rund 20 Millionen Deutsche verheiratet sind. Katharina Schüller weiß sogar, wie sich die Heiratsfreudigkeit der Deutschen über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Nämlich wie?
Im Jahr 1950 haben sich noch über 750.000 Deutsche das Jawort gegeben. Diese Zahl hat sich innerhalb von 5 Jahren schon um 20% verringert, was möglicherweise damals noch eine Folge des Zweiten Weltkriegs war. Der hat ja das Männerpotenzial auch deutlich verkleinert. Dann ging es im Wechsel mal etwa ein Jahrzehnt lang rauf, dann wieder runter und wieder rauf mit den Eheschließungen. Allerdings hatten wir einen langfristigen Trend nach unten. Jetzt war zwar in den letzten 5 Jahren die Zahl recht stabil, aber letztes Jahr gab es nur noch 378.000 Deutsche, die sich noch getraut haben. Also halb so viele wie zu Beginn der Bundesrepublik.
Woran liegt das? Ist Heiraten einfach uncool?
Ja, über die Gründe kann man nur spekulieren. Manche Einbrüche hängen vielleicht auch mit rechtlichen Änderungen zusammen. Zum Beispiel gibt es seit gut 10 Jahren die eingetragenen Lebenspartnerschaften. Und vor gut 20 Jahren wurde das bundesdeutsche Familienrecht auch in den neuen Bundesländern eingeführt. Das hat vielleicht manche Dinge beeinflusst. Das neue Unterhaltsrecht seit dem Januar 2008, das hat aber hingegen vielleicht manchen wieder die Angst vor den ehelichen Verpflichtungen genommen oder besser gesagt vor den nachehelichen Verpflichtungen. Aber bei solchen langen Trends kann man sicher auch von einer Art Zeitgeist reden. Also man prüft vielleicht lieber einmal öfter, bevor man sich dann ewig bindet.
Apropos Trends, geht der Trend denn jetzt eher zum frühen oder zum späten Heiraten?
Der Trend geht eindeutig zum späten Heiraten. Beim ersten Mal heiraten sind Frauen wie Männer in den letzten 2 Jahrzehnten kontinuierlich älter geworden. Damals war die Braut noch durchschnittlich 26 und der Bräutigam 28 Jahre alt. Heute ist sie 30, er 33.
Und wie sieht es mit der Treue im Wandel der Zeit aus?
Also wenn man sich da Umfragen anschaut, dann ist Jüngeren die Treue wichtiger als den Älteren. Während für 3 von 4 Befragten unter 30 Jahren Treue ein absolutes Muss ist, sagt es nur noch jeder Zweite, der über 45 Jahre alt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das bei den Eltern noch ein Relikt der freien Liebe der 60er oder ändert sich vielleicht unsere Einstellung zur Treue im Laufe des Lebens? Das weiß man nicht. In der Realität sieht es dann eh etwas anders aus, denn in einer Langzeitstudie haben 5% ausgerechnet der jungen Leute angegeben, dass sie im letzten Jahr fremdgegangen sind. Dagegen waren es nur noch 2% der End-30er. Also ist den Jungen offensichtlich Treue beim Partner wichtiger, aber selber halten sie sich da nicht unbedingt dran. Nach anderen Studien ist wiederum die Hälfte der Deutschen in ihrem Leben schon mal fremdgegangen und ich denke, die Dunkelziffer dürfte hier auch noch wesentlich höher sein.
Ja, Heirat und Treue haben wir jetzt abgehakt. Katharina?
Ja?
Lass uns mal über Sex reden. Wie viele Sexualpartner haben denn die Deutschen im Schnitt im Leben?
Okay, ich dachte schon, du fragst mich.
Kommt vielleicht noch.
Die Zahlen schwanken dazu etwas, aber im Schnitt nennen Frauen 6 Partner, 6 Sexpartner und Männer 10. So ganz geht es wohl nicht zusammen, aber selten sind ja solche Studien auch wirklich repräsentativ. Und es heißt auch nicht unbedingt, was man vielleicht denken würde, hier sagt jeder, wie viel er denn gern gehabt hätte. Am ehesten kann man das erklären mit der sogenannten sozialen Erwünschtheit. Männer wie auch Frauen geben die Zahl an, von der sie glauben, dass der Interviewer sie hören möchte. Männer sagen dann ein bisschen mehr, Frauen ein bisschen weniger. Eine andere Umfrage hat übrigens ergeben, dass iPhone-Besitzerinnen bis zum 30. Lebensjahr fast doppelt so viele Sexualpartner hatten wie jene mit einem Android-Smartphone und sogar mehr als männliche iPhone-Besitzer. Und nein, ich sage auch jetzt nichts über mein Telefon.
Ich wollte gerade fragen. Auch nicht zu der ersten Frage?
Dann nachher unter 4 Augen.
Okay, woher weiß man denn das eigentlich mit den Telefonen? Ist das wirklich eine Studie, die Sinn macht oder ist das so eine Quatschstudie?
Ja, das kommt immer darauf an, für wen die sinnvoll ist. Ja, irgendjemand wird sich schon dafür interessieren. Aber klar, viele solche Studien sind halt dafür da, dass man dann mal eine Schlagzeile produzieren kann.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema unseres heutigen Tages, Monogamie. Sind denn Menschen monogam?
Naja, Menschen sind ja zunächst Säugetiere und die meisten Säugetiere sind nicht monogam, sind also keine so guten Aussichten für uns Menschen. Wären wir Vögel, dann sähe es etwas anders aus, denn fast alle Vögel sind zumindest sozial monogam. Das heißt, sie ziehen gemeinsam ihre Jungen auf, wenn es denn die gemeinsamen sind, denn sie sind oft nicht sexuell monogam. Etwa 30% der kleinen Vögelchen sind Kuckuckskinder.
Kuckuck, Katharina, lass uns mal von den Vögeln wieder zu den Menschen kommen.
Gerne. Dann gehen wir mal in der Evolution von Menschen. Mhm. Da gibt es Indizien, dass die genetische Vielfalt bei Frauen wesentlich früher zugenommen hat als bei Männern. Das heißt, im weiblichen Erbgut stecken mehr Urmütter drin als Urväter. Das wiederum würde bedeuten, dass sich in urzeitlichen Gruppen mehr Frauen fortgepflanzt haben als Männer. Und daraus kann man dann endlich schließen, dass diese Gruppen oft polygyn gelebt haben. Das heißt, da gab es einen Mann, der viele Frauen begattet hat, wie es übrigens in 80% der eingeborenen Gesellschaften auch heute noch der Fall ist. Bei uns gibt es das eher selten, aber die meisten Menschen haben heute mehr als eine Beziehung im Leben und damit sind wir bestenfalls seriell monogam.
Seriell monogam. Klingt wie ein Unwort des Jahres. War es das schon mal?
Meines Wissens nicht, nein.
Nee, weiß ich auch nicht. Wie dem auch sei, wie sieht's denn mit Scheidungen aus?
Derzeit lassen sich etwa 190.000 Paare pro Jahr scheiden, also fast dreimal so viel wie während der späten 50er Jahre. Aber am meisten geschieden wird dann im verflixten 7. Jahr. Wer das überwunden hat, der hat sich oft zusammengerauft, aber nicht immer. Mehr als jede 8. Scheidung erfolgt auch noch nach einem Vierteljahrhundert oder später. Den Vogel abgeschossen hat, da jetzt immer wieder bei Vögeln, ein 99-jähriger Sardinier, der sich nach 77 Ehejahren von seiner fast gleichaltrigen Frau scheiden ließ. Und zwar, weil seine Frau fremdgegangen ist, vor mehr als einem halben Jahrhundert.
Naja, immerhin kann man ihm ja dann nicht vorwerfen, dass er irgendwie zu überstürzt gehandelt hat, ne?
Nee, die haben es offensichtlich doch noch lange versucht, ja.
Okay, Fazit, Katharina, können wir ein Leben lang treu sein? Also nicht wir uns, sondern allgemein?
Naja, theoretisch schon. Am Ende sind wir ja doch mehr als rein instinktgesteuerte Tiere. Es ist halt eine Frage der Persönlichkeit. Menschen tun sich schwerer mit der Treue, wenn sie ein geringes Selbstwertgefühl haben, narzisstische und neurotische Tendenzen. Man könnte das den Woody Allen-Index der Treue vielleicht nennen, aber Treue lohnt sich, zumindest für Männer. Denn 3/4 aller tödlichen Herzinfarkte während des Geschlechtsverkehrs ereignen sich ausgerechnet bei außerehelichen Affären.
Wir lernen daraus, vor dem Beischlafen mit der Zweitfrau noch schnell zum Kardiologen. Das war das Statistikgespräch mit unserer Hausstatistikerin Katharina Schüller.